Es Magazin.
Verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen. Wir tun es auch nicht. Aber mir hätte man. Ja, so einen fetzigen Anfang hatten wir beim ABS-Magazin schon lange nicht mehr. Und da war es wieder das böse Moderatorenwort. Wir fangen keinen Satz mit Ja an. Doch, ich tue es trotzdem. Ich sage Ja und meine eigentlich Nein. Ich begrüße euch nochmal recht herzlich hier beim ABS-Magazin. Heute am 2.11., also die erste ABS-Ausgabe im November. ABS sendet jeden Mittwoch in der Zeit von 16 bis 17 Uhr hier live aus Studio 1 bei Radio X, ABS, das Magazin für Arbeit, Bildung und Soziales. Wir haben heute auch ein paar Themen vorbereitet. Um 3:45 werden wir mit Anja Wilhelm sprechen. Sie ist von Verdi und betreut dort den Bereich, der sich mit den Journalisten beschäftigt und da hat uns vor ein paar Tagen eine Pressemeldung erreicht von Verdi und da geht es darum, dass eine Journalistin bei einem Polizeieinsatz letzte Woche am Samstag war das, bei dieser Demo für alle verletzt wurde. Dazu werde ich euch gleich noch was erzählen. Und dann im zweiten Teil der Sendung erwarten wir noch den geschätzten Kollegen Andi, der etwas mitbringt aus dem Themenkreis Wohnraum, Wohnraumnot und da geht es um Zwangsentmietung, die eventuell jemanden ins Haus steht. Also das sind die Themen, die wir heute für euch hier im ABS-Magazin aufgespannt haben und bevor wir dann auch gleich tatsächlich thematisch einsteigen, würde ich euch gerne noch eine kleine Musik zu Gehör bringen, um auch selbst hier im Studio ankommen zu können, denn die Sendung vor uns war live. Und die Übergabe, naja, war auch etwas schwierig. Aber wir haben es hingekriegt. Also, wir hören uns dann in circa einer Minute und 40 Sekunden wieder.
ABS-Magazin, nicht zu bremsen.
Oh, das war natürlich die falsche CD, sowas. Also, jetzt aber ab. So schnell kann Musik zu Ende sein. Nun zum angekündigten Thema. Irgendwie höre ich mich schlecht. Ich muss nochmal den Kopfhörer ein bisschen lauter stellen. Ja, so ist gut. Also, uns erreichte jetzt Anfang der Woche die Pressemitteilung, dass eine Journalistin beim Polizeieinsatz verletzt worden ist. Gut, ja, sowas kann leider passieren. Aber es ist durchaus anzumerken, dass Journalisten in diesem Land vor Polizei Willkür, will ich nicht sagen, aber vor körperlichen Einsatz von Polizisten gegen Journalisten nicht gefeit sind. Also wer sich da mal schlau machen will, der gebe einfach mal Polizeigewalt gegen Journalisten bei YouTube ein und der wird dort einiges finden, was einem doch die Sprache verschlägt. Wir wollen also heute nachher mit Anja Wilhelm sprechen. Sie ist bei Verdi zuständig für den Fachbereich Medien, Kunst und Industrie. Und mit ihr wollen wir ein paar Fragen klären, die da wären. Zum einen, was ist da passiert der Journalistin an dem Tag? Aber zum anderen ist es so, dass die Polizei Journalisten immer wieder bei der Arbeit behindert und nicht ausreichend schützt. Darüber wollen wir reden. Da gibt's ja auch Beispiele aus Erfurt oder aus Dresden, wo Journalisten entweder von Demonstranten angegangen wurden oder von Polizisten. Also da gibt es Sachen aus Berlin zu sehen, zum Beispiel bei YouTube. Schaut es euch einfach an. Da ist einiges im Argen oder scheint im Argen zu sein. Und wir wollen dann auch nochmal der Frage nachgehen, ob überhaupt eine unabhängige Berichterstattung dadurch möglich ist oder gefährdet ist. Und würden da gerne die Position von Verdi und in dem Zusammenhang auch die Position vom Deutschen Journalistenverband von IRF, also Journalistenunion, das ist der Verein, in dem die Journalisten bei Verdi mit organisiert sind. Ja, worum ging es jetzt bei letzten Woche Samstag? Also ihr habt mitbekommen vielleicht, dass seit 19. August diesen Jahres ein neuer Lehrplan für das Fach Sexualkunde in hessischen Schulen verabschiedet wurde und erlassen wurde und in Kraft getreten ist. Und da haben sich die Gemüter erzürnt. Es geht also darum, dass dass im Sexualkundeunterricht Themen angesprochen werden sollen, wie Homosexualität, wie Geschlechteridentität, und dass es also verschiedene Lebensentwürfe gibt in dieser Realität in der Bundesrepublik, auf die auch in die Schule Rücksicht nehmen soll als Begleiter der jungen Menschen, die ja dort auch Bildung erfahren sollen. Das ist ein explizites Mittel, davon natürlich auch ein zeitgemäßer Sozialkundeunterricht ist. Und da wurde dann von Akzeptanz gesprochen in dem Lehrplan für Sexualkunde. Also wer sich den auch gerne mal selber angucken möchte, da sei verwiesen auf das hessische Kultusministerium oder gebt einfach in die Suchmaschine eures Vertrauens ein Lehrplan Sexualkundeunterricht Hessen. Da werdet ihr das aktuelle Papier finden. Und wie gesagt, die Gemüter erhitzten sich dann tatsächlich an diesem Wort Akzeptanz, und auch der Landeselternbeirat hat sich gegen diesen Lehrplan ausgesprochen und hat sich auch an diesem Begriff Akzeptanz aufgehängt und unterstellte eine Indoktrination der Kinder. Die Grünen, also sie würden das lieber durch Toleranz ersetzt sehen. Die Grünen haben dazu auch was gesagt. Aus dem Landtag gab es da auch Stimmen, und da war Tenor, dass es hierbei nicht um Toleranz geht, denn Toleranz kommt aus dem Lateinischen, heißt tolerare und bedeutet erdulden. Es geht bei sexueller Vielfalt, gesellschaftlicher Vielfalt nicht darum, den anderen zu erdulden, sondern ihn zu akzeptieren, so wie er eben ist. Und da hat also die CDU mit den Grünen zusammen, die ja hier in diesem Land die Landesregierung stellen, denke ich mal, eine grüne Position auch aufgenommen, denn erinnern wir uns an die Bundesregierung, Republik der 70er Jahre, war Homosexualität überhaupt kein Thema, oder wenn dann nur irgendwo. Homosexualität war verboten. Das hat sich dank der Grünen, egal was sie sonst politisch vielleicht alles gemacht haben, geändert, und dank der Position, die dort eingebracht wurden. Und da hat also jetzt am vergangenen Samstag in Wiesbaden eine Demonstration stattgefunden. Eine Demo, die nannte sich Demo für alle. Und da ging es eben um den Streitfall Sexualkundeunterricht. Und da gab es eine Mischung von Menschen, die also aufgerufen wurden, gegen diesen Sexualkunde-Lehrplan zu demonstrieren und da Unmut gegen zu äußern. Und es gab aber auch eine Gegendemonstration. Am Sonntagvormittag, da wehten dann am Wiesbadener Hauptbahnhof die Regenbogenfarben. Und aus den Lautsprecherwagen, da hörte man dann wohl auch die 90er-Jahre-Hits und Hip-Hop-Hits der Zeit, und ca. 2000 Menschen sind da zusammengekommen, und um gegen die Demo für alle auf die Straße zu gehen. Und dahinter stand ein Bündnis aus vielen Leuten, die sich gegen die Forderungen Demo für alle, also dass der Sexualkundeunterricht, dass der Lehrplan abgestellt werden sollte, so wie er jetzt vorliegt, und haben dagegen demonstriert. Also eine etwas komische Mischung, und dazwischen stand die Polizei, und da gab es dann auch den Zwischenfall. Also die Sendung würde das jetzt sprengen, das alles im Einzelnen nochmal klar zu machen, aber es ist so, dass also auf diese Demo für alle dann natürlich auch Leute sich angesprochen gefühlt haben, da mitzulaufen, die man durchaus dem rechten Spektrum zuordnen kann. Und es gab sogar einen Stadtverordneten aus Wetzlar, der für die NPD dort in der Stadtverordnetenversammlung sitzt, und der ist tatsächlich dann auch mit einer Ordnerbinde mitgelaufen. Das wurde von den Veranstaltern nicht unterbunden, und da hat sich das Bündnis aus Gewerkschaftlern und Linkspartei und anderen dagegen aufgestellt, um sich eben mit einem Slogan wie zum Beispiel Smash Homophobia gegen diese Position der Leute von Demo für alle zu stellen. Wer das nochmal nachvollziehen möchte, der kann das gerne im Netz tun. Da gibt's einiges dazu zu lesen. Es gab ja auch in den Medien, die von den professionellen Kollegen, die dafür Geld kriegen, betreut werden, gab es ja auch die letzten Tage dazu einiges zu hören. Hessenschau habe ich mitbekommen, hat da was. Frankfurter Rundschau online, Zeit online. Also da könnt ihr euch nochmal schlau machen. Und bis wir dann jetzt gleich die Verbindung mit Anja Wilhelm von Verdi herstellen werden, gibt es einfach nochmal ein bisschen Musik auf die Ohren. Und dann hören wir uns auch ganz bald und ganz schnell wieder. Ja, und ich bin jetzt verbunden mit Anja Willmann. Da muss ich mich korrigieren. Ich habe vorhin Wilhelm gesagt, sie heißt Willmann, Anja Willmann von Verdi. Und sie ist dort für den Bezirk Hessen, Landesbezirk Hessen zuständig für den Fachbereich Medien, Kunst und Industrie. Hallo, Frau Willmann. So, jetzt müssten wir uns hören. Frau Willmann, hören Sie mich?
Okay, ich bin da. Hallo.
Ja, gut, jetzt hören wir Sie auch. Sie haben mich wahrscheinlich schon gehört.
Wunderbar, genau.
Ja, ich habe jetzt, bevor wir hier gesprochen oder jetzt hier sprechen, schon mal den Zuhörerinnen einen kurzen Abriss zu geben über die Ereignisse vom letzten Samstag, vom 30.10., sodass wir da jetzt im Einzelnen gar nicht mehr drüber sprechen müssen. Aber vielleicht können Sie uns noch mal kurz erzählen, was der Kollegin dort vor Ort passiert ist.
Also die Kollegin, also eine freie Journalistin für die Frankfurter Rundschau, war dort auf der Demonstration tätig. Sie wollte für den Live-Ticker der Frankfurter Rundschau berichten von dieser Demonstration Demo für alle, die in Wiesbaden stattgefunden hat. Dort gab es auch eine Gegendemonstration. Zu dem Zeitpunkt des Unfalls oder wie man es immer bezeichnen möchte, war sie auf der Seite der Gegendemonstrantinnen und Gegendemonstranten. Als die Gruppe der Gegendemonstranten sozusagen losmarschiert ist in Richtung der Demo-Route der eigentlichen Demonstrierenden, die gegen diesen hessischen Sexualkundeunterricht demonstrieren wollten, da ist sie quasi von der Polizei überrollt worden. Die sind einfach von hinten auf sie losgestürmt und sie ist umgefallen und keiner von den Polizeibeamten hat ihr geholfen, wieder aufzustehen. Im Gegenteil, man hat sie sogar nochmal genommen und Richtung der Gegendemonstrantin geschleudert. So dass sie halt Verletzungen davon getragen hat und ich denke auch ziemlich geschockt war. Ich habe halt in der Frankfurter Rundschau auch gelesen, dass sie gedacht hat, also die trampeln mich tot, hat sie dort gesagt. Also sie hat ja wohl wirklich Panik. Mehrere Polizisten haben ihr wohl ins Gesicht geschaut und trotzdem nicht aufgeholfen, sind einfach weitergerannt.
Mhm.
Also ich würde mal sagen, es war jetzt nicht so, dass die Polizei absichtlich die Presse überrollen wollte, weil das war im ersten Moment nicht ersichtlich, dass sie eine Vertreterin der Presse war. Aber sie haben das sozusagen billigend in Kauf genommen, dass man einfach irgendeine Passantin oder wie auch immer über den Haufen rennt und sie da einfach liegen lässt. Sie hat dann sogar geschrien, ich bin von der Presse, aber das hat ihr auch nicht geholfen. Hm.
Ja, was grundsätzlich eigentlich nicht geht, dass selbst bei einem Polizeieinsatz Menschen an der Gesundheit gefährdet werden und
ja,
so überrollt werden.
Davon, wen's betrifft. Genau.
Ja, genau. Ja, aber jetzt in diesem Fall ist es natürlich auch nochmal eine besondere Sache. Wie ist es denn? Müssen sich denn Journalisten bei der Einsatzleitung akkreditieren? Eigentlich nicht. Ne? Man muss sich jetzt erstmal nicht vorstellen, man muss halt im Prinzip nur kennzeichnen, dass man Journalist ist. Und wie ist da die Rechtslage?
Dafür gibt es ja einen Presseausweis und den hat sie natürlich jetzt in dem Moment jetzt nicht unbedingt direkt vorgezeigt, weil es war ja relativ offensichtlich, sie hat vorhin ja auch einen Polizist angesprochen, hat nochmal gefragt, in welcher Straße befinden wir uns da. Es war auch klar, dass sie keine Demonstrantin ist, sie stand ganz alleine und nicht in der Gruppe. Also das war jetzt relativ klar. Ich denke, es ist ja eigentlich, liegt ja auf der Hand, dass eine Journalistin genauso wie jeder andere Demonstrationsteilnehmer auf einer Demonstration von der Polizei geschützt werden muss und nicht einfach überrannt werden und verletzt werden kann. Das kann einfach nicht sein. Ja, und für die Presse muss das insbesondere gelten.
Ja, auf alle Fälle. Aber es kommt ja auch immer wieder vor, dass Journalisten von Polizei oder bei Polizeieinsätzen mit Pfefferspray, mit Schlagstöcken traktiert werden oder dass sie massivst an der Ausübung ihrer Arbeit, also nämlich der Berichterstattung, Grundrecht, gehindert werden. Wie ist denn da die Position der DJU? Also ich habe vorhin schon mal den Zuhörerinnen erwähnt, auf YouTube oder anderen ähnlichen Netzwerken gibt es einen Haufen Videos, wo genau dieser Sachverhalt tatsächlich zu sehen ist. Dass also die Polizei journalistische Arbeit nicht nur behindert, sondern Journalisten auch tatsächlich körperlich angeht.
Ja, also bei uns gehen immer wieder Meldungen ein. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das in Deutschland der Regelfall ist, aber wir registrieren das natürlich, bei uns immer wieder Meldungen ein, wenn sich Journalisten, das betrifft auch des Öfteren in der Vergangenheit bei uns Fotografen, die sich dann bei uns eben zu Wort melden. Das war jetzt zum Beispiel auch bei der Blockupy-Demonstration so, dass dann das Material beschlagnahmt wurde von denen, also total das gar nicht gewertschätzt wurde, dass sie eben für die Presse tätig waren, dann morgens früh da geklingelt wird und das Material beschlagnahmt wurde. Es ist auch so, das sehe ich eigentlich als größeres Problem, dass Journalistinnen und Journalisten nicht immer ausreichend auch geschützt werden von der Polizei. Gerade zum Beispiel auf Neonazi-Demonstrationen, die stattfinden. Wenn dort zum Beispiel jetzt Journalisten fotografieren, dann werden sie halt von den Neonazis im Gegenzug auch fotografiert und danach dann eben auch bedroht. Und ich denke, in solchen Situationen ist Aufgabe der Polizei, auch wirklich einen wirksamen Schutz für die Kolleginnen und Kollegen zu bieten. Und das ist eben nicht immer der Fall. Also zumindest fühlen die sich von der Polizei dann nicht richtig geschützt und sind natürlich entsprechend verunsichert.
Das ist durchaus klar, aber wie ist denn da jetzt die Position von der DJU? Also ich meine, die Polizeigewerkschaft zum Beispiel, nicht die Polizeigewerkschaft, also ich habe mal bei Twitters nachgeguckt und da hat die Polizei ja auch einen Stream oder eine Möglichkeit, wo man ihre Stellung nahm. Und da war die einzige Stellung, es gab noch nicht mal eine Entschuldigung im eigentlichen Sinne, sondern man hofft nur, dass es der Journalistin bald wieder besser geht. Also dem Kollateralschaden noch nicht mal sich entschuldigt, sondern... Also das, was ich gesehen habe, war eigentlich eher nur, ja, also für mich persönlich kam es eher so an wie, naja, da muss man halt mal was sagen, aber eine richtige Entschuldigung war das nicht.
Also meines Wissens hat sich die Polizei bei der Kollegin jetzt konkret
doch entschuldigt.
Mhm. Genau, allerdings denke ich nicht, dass es damit jetzt getan ist, weil die Kollegin ist ja jetzt krankgeschrieben, sie ist wird mehrere Wochen lang nur auf Krücken gehen können, damit kann sie ihren Beruf ja nicht vernünftig ausüben. Ich denke, in solchen Fällen müsste die Polizei auch Schadensersatz bezahlen, bloß das kann ich jetzt nicht beurteilen, inwiefern es da eine Bereitschaft gibt. Wenn Kolleginnen und Kollegen Mitglied sind bei Verdi, dann bieten wir in solchen Fällen auch Rechtsschutz an und fordern dann im Zweifelsfalle eben sowas auch ein, nachdem wir das dann überprüft haben, so einen Vorfall. Also wir denken, das kann man auf keinen Fall einfach stehen lassen, weil es geht ja auch um die zukünftige Arbeit von Journalistinnen und Journalisten. Und wenn man einfach das so stehen lässt und das einfach so als Unfall nur abtut, dann ist es, denke ich, politisch nicht richtig eingeordnet, sondern man muss schon sagen, dass sich so verhält. Und eigentlich denke ich auch, dass die Politik dafür zuständig ist, eben die Polizei so zu steuern, dass sowas eben nicht vorkommt und entsprechende Konsequenzen auch zu ziehen.
Ja, gut, sie ist jetzt auch Freiberuflerin. Ist auch eine andere Situation, wie wenn jetzt ein Verlagshaus oder eine Anstalt oder Ähnliches hinter einem steht. Also dann wäre das jetzt zumindest auch ein Arbeitsunfall gewesen. So hat die Kollegin jetzt einen Verdienstausfall. Ja, wer weiß, was dann daraus wird. Also das ist also auch dann nicht nur, dass sie in ihrer Berufsausübung gefährdet ist, sondern grundsätzlich in dem Bereich sind ja viele leider heutzutage nur noch freiberuflich tätig, dass auch die dann sozusagen den sozialen Abstieg mit solch einem Unfall oder solch einem wie auch immer willkürlichen Geschehen dann auch ihrer sozialen Existenz beraubt sind. Das kann dann ganz schnell gehen. Aber ich möchte jetzt noch einmal darauf zu sprechen kommen, also die Arbeitsbedingungen. Ist es denn zu spüren, dass Journalisten sich davon einschüchtern lassen? Sie haben gesagt, es wird jetzt nicht überall in der Bundesrepublik sein, aber zumindest bei so Themen wie Rechtsextremismus, Neofaschismus oder andere Themen, kann man da bemerken, dass das auch die Kollegen dann ängstlicher macht oder dass das die Berichterstattung verhindert oder verändert?
Also ich hoffe nicht, dass es so ist. Also ich kenne auch wirklich sehr viele engagierte und couragierte Journalistinnen und Journalisten, die ihren Beruf sehr gerne ausüben und alles dafür tun, auch um weiterhin also auch offen berichten zu können. Ich hoffe nicht, dass es in Zukunft so sein wird, dass man, wenn man auf so eine Demonstration geht, irgendwie sich besonders selbst schützen muss oder wie auch immer, oder dass eben nur noch bestimmte Journalisten an solchen Demonstrationen teilnehmen und andere sich dort nicht mehr hintrauen. Ich glaube auch nicht, dass es in Zukunft so sein wird, aber das müssen wir eben auch verhindern, dass es in die Richtung geht. Also das ist uns ja auch ein Anliegen. Deswegen haben wir ja auch darauf Wert gelegt, dass dieser Fall auch nochmal öffentlich gemacht wird und auch politisch eingeordnet wird.
Ich habe Sie jetzt zwar schon mal so, oder Sie haben sind teilweise schon mal drauf so darauf eingegangen, aber was verlangt denn Verdi jetzt und die Deutsche Journalistenunion von Polizei und Politik, wenn Sie das jetzt gerade noch mal so, hatten Sie schon angefangen, vielleicht noch mal zusammenfassen könnten?
Also ich denke, der Fall muss auf jeden Fall aufgearbeitet werden. Also wie das jetzt zu diesem Vorfall gekommen ist, das ist Aufgabe der Polizei und auch der Politik zu klären, was ist da eigentlich genau passiert. Ich meine, ich war jetzt auch nicht dabei, deswegen will ich mich jetzt auch nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen.
Ja, wir waren alle nicht dabei, ja.
Genau, das ist denen ihre Aufgabe, das aufzuarbeiten. Ich denke, die Pressefreiheit ist ein hohes Gut und sie zu schützen ist eben sowohl Aufgabe von Politik als auch von Polizei im Zweifelsfall, weil die Pressefreiheit ist eine Bedingung auch für die Meinungsfreiheit in Deutschland und das sollte auch, ich sag mal, so ein Bewusstsein sollte auch in der Politik und bei den Polizeibehörden herrschen, sodass man eben sehr sensibel auch umgeht mit Journalistinnen und Journalisten auf Demonstrationen und das nicht einfach mal billigend in Kauf nimmt, dass sich da jemand verletzt oder nur noch Angst besetzt an so einer Demonstration teilnehmen kann, weil dann Ja, wird man vielleicht diese unabhängige Berichterstattung dann doch irgendwann gefährden.
Ja, ja, auch das Recht auf Demonstration ist ja ein Grundrecht. Und das ist ja auch, dazu gehört ja auch, also dass die demonstrieren, natürlich auch von Gewalttätigkeit, vor Gewalttätigkeiten geschützt werden von beiden Seiten. Und natürlich auch die Polizei da das Augenmaß und die Verhältnismäßigkeit wahrt.
Ja, also es ist auf jeden Fall, also für mich liegt es auf der Hand, dass so ein Verhalten unverhältnismäßig ist. Mhm. Also so, wie das jetzt gelaufen ist.
Ja.
Weil man kann sich ja auch vorstellen, es hätte ja noch viel mehr passieren können, der Kollegin. Mhm. Wenn man einfach über den Haufen gerannt wird und durch die Gegend geschleudert wird, im Endeffekt hat die ja fast noch Glück gehabt, dass ihr nichts Schlimmeres passiert ist. Also das ist ja schon schlimm genug, ja.
Ja, ja. Also das ist kein direkter Angriff gewesen. Also ich kann jetzt nur noch auf YouTube verweisen. Da gibt es etliche Videos.
Nein, das war kein direkter Angriff, zu
Pegida oder Ähnlichem, wo Journalisten tatsächlich auch direkt angegangen wurden. Mhm. Und das ist natürlich auch man darf da das sicherlich nicht verallgemeinern, aber es ist durchaus eine Sache, mit der man diskutieren soll. Und deswegen haben wir heute auch mit Ihnen hier gesprochen, Frau Willmann, vielen Dank nochmal dafür. Und wir vom ABS-Magazin bleiben an dem Thema dran und ich denke, wir kriegen das dann auch mit. Wir sind ja Ihrem Presseverteiler, wenn sich von Ihrer Seite da was tut. Und ansonsten werden wir auch das Thema nach wie vor versuchen, kritisch weiterhin zu betrachten. Frau Willmann, vielen Dank, dass Sie uns Ihre Zeit geopfert haben.
Tschüss.
Tschüss. Ja, das war unser Beitrag zu den Ereignissen am 30.10. in Wiesbaden. Und jetzt geht es auch wieder weiter mit einem kleinen Hinweis darauf, was ihr eigentlich hier gerade hört.
ABS-Magazin.
Ah, ich liebe dieses Crash-Geräusch. Ja, und der Andi müsste jetzt eigentlich auch demnächst da sein. Wollte es nochmal haben, das Crash-Geräusch kommt. Ah, ja. Gut, also ABS-Magazin, nicht zu bremsen. Und bis der Kollege dann jetzt hier gleich im Studio sein wird und uns das nächste Thema präsentiert, gibt's noch mal was zu hören. Und nun, liebe Zuhörerschaft, und bin ich in der großen Ehre, Freude, den Andi begrüßen zu können. Hallo Andi.
Moinsen.
Andi ist da und Andi übernimmt jetzt die nächste halbe Stunde und danach geht es dann weiter mit Virusmusik und zwar Hörnerv. Also, bleibt dran.
Ja, wir sind hier immer noch auf Radio X bei dem ABS-Magazin, das übrigens jeden Mittwoch hier um 16 Uhr auf Radio X zu hören ist. Und das ABS steht natürlich für Arbeit, Bildung und Soziales. Und wir sind zu hören, oder man kann uns nachhören auf absmagazin.de. Genau. Und wir kommen jetzt auch eigentlich schon direkt zum nächsten Thema. Die Sophia steht hier noch so ein bisschen im Studio rum und wollte nur mal gucken, hier, was wir hier so machen, gell? Und wir kommen jetzt schon zum nächsten Thema und zwar habe ich mich in der Tat vorgestern, hat die Ingrid Papadopoulos eingeladen zu einem kleinen Pressetermin, da waren vertreten auch die FR und Neues Deutschland, hat eingeladen zu einem Pressetermin und sie wohnt in der Kölner Straße in Gallus und ist zwangsbedroht. Und erzählt so ein bisschen was von ihrer Situation, wie es dazu kam, dass es zu dieser Zwangsräumung kam und auch wie die Wohnsituation in Frankfurt ist. Und natürlich mit dem Hintergrund natürlich auch, dass natürlich muss man dazu sagen, dass direkt um die Ecke des Gallus natürlich das neue Europaviertel ist, gebaut worden ist und dadurch natürlich auch die Lage sich im Gallus auch verschlechtert hat, die Wohnsituation. Genau, und wir hören jetzt einfach mal in den ersten Beitrag rein von Ingrid. Sie stellt sich selber nochmal vor und wird nochmal genau über ihre Situation nochmal erzählen, was genau vorgefallen ist.
Ich bin Ingrid Kostopoulos und ich wohne hier in der Kölner Straße 25 unterm Dach am 5. Stock, 100 Stufen. Ja, und dann habe ich, ich wohne da jetzt, wie lange? 15 oder 16 Jahre. Eigentlich auch ganz zufrieden, auch mit der Vermieterin und alles. War immer alles okay. Dann kam dieser Wiederaufhebungsvertrag. Ja gut, ich habe ihn unterschrieben, weil ich damit einfach nicht wusste, was das für Konsequenzen hat. Ich habe jetzt den unterschrieben und ich muss weg. Also es nützt auch Gericht, nützt nichts, das ist auch dabei, nützt gar nichts.
Was, sag mal vielleicht nochmal ganz kurz, was denn genau in diesem Mietaufhebungsvertrag drin steht.
Nämlich, dass das Mietverhältnis der Wohnung zum 31.12. endet. Gut.
Also das Mietverhältnis wird sozusagen aufgelöst.
Ja, das wird aufgelöst. Und die Wohnung ist geräumt, so übergeben. Und der Vermieter, also meine Vermieterin, wollte dann 500 Euro bezahlen, wenn ich zum 31.12. ausziehe. Das habe ich wiederum im Sozialrathaus gesagt. Der hat gesagt, das ist ein Witz, 500 Euro. Das wusste ich auch nicht. Ich wusste nicht, dass man wie viel man da verlangen kann. Aber so in die Tausende geht es schon. Oder sollte es so zumindest gehen. Ja, wusste ich auch nichts von. Also sie muss die Wohnung renovieren, sanieren teilweise. Das Dach ist morsch. Das müsste sein, ja. Aber das geht ja auch anders. Das habe ich aber dann hinterher erst erfahren, dass es so eine Instandhaltung gibt. Und dann zahlt man eben 10% mehr Miete. Aber jetzt will die das so Luxus sanieren, mit Balkonen und allem drum und dran. Alles neu machen, Sanitäranlagen, Küche, alles kacheln, alles muss gemacht werden. Und ich zahle momentan 360 Euro Miete. Und das ist ja eigentlich nichts. Aber dann kostet die 700 kalt. Und irgendwie hat sie mir was erklärt, dass die Bank sich beschwert, dass sie so geringe Miete verlangt. Also das ist, dass ich da praktisch umsonst wohne. Also ich muss irgendwie ja auch Probleme mit der Bank haben. Weil von sich aus, wir sind hier auf die Idee gekommen.
Mhm. Aber verstehe ich das richtig? Das heißt, du hast in dem Haus drinnen gewohnt, während die dort saniert haben, also während die dort renoviert haben.
Also so viel können sie da gar nicht gemacht haben. Da hätte ich ja mehr mitbekommen. Okay. Ich denke, mehr oder minder nur Laminat verlegt oder irgend sowas. Okay. Also auch keine neuen Fenster oder... Das soll jetzt mit der Wohnung da oben passieren. Also neue Fenster, alles neu. Ich habe keine Ahnung gehabt.
Wir haben uns hier mit Ingrid, nicht im Studio, aber wir haben uns, oder ich habe mich letztens mit Ingrid getroffen und haben uns über ihre Situation im Gallus unterhalten. Und wir wollen noch weiter darauf eingehen, wie sie denn überhaupt die Wohnsituation in Frankfurt empfindet und wie sie überhaupt auf Wohnungssuche gegangen ist. Sie ist jetzt mittlerweile seit circa anderthalb Jahren auf Wohnungssuche und hat auch das Problem, dass sie seit dem 31.12.2015, also sozusagen seit dem 1.1. auch zwangsräumungsbedroht ist. Und wir hören jetzt hier in den nächsten Beitrag rein, wo sie aber nochmal erstmal was zur Wohnsituation und zur Wohnungssuche in Frankfurt erzählen wird.
Ahnung gehabt. Ich wusste gar nicht, was das für Konsequenzen hat, so ein Aufhebungsvertrag. Ich dachte mir auch, ich finde eine Wohnung. Ich hatte ja noch Zeit. Da hatte ich mich nie damit gerechnet, dass ich keine Wohnung finde in der Zeit. Ich schreibe da jeden Abend 10 Anfragen. Dann, wenn man Hartz IV bekommt, nehmen einen keine Vermieter. Obwohl es eigentlich unlogisch ist, weil das Jobcenter zahlt es ja. Aber irgendwie haben die was dagegen. Vonovia nimmt auch nur mit festen Arbeitsverträgen. Dann das Wohnungsamt, das hat natürlich nichts, das ist ganz logisch. AGB hatte auch nichts. Nassau-Schussheim hat anscheinend auch nichts. Ich weiß nicht, wie viele Absagen ich da bei der Vonovia schon bekommen habe, ja. Ich da angerufen habe und dann auf, ja, ob ich Gehaltsabrechnung habe, nein. Ja, tut mir leid, die Wohnung ist schon weg. In der Friedlebenstraße, am Lindenbaum, wo war das denn hier, im Gallus-Itzsteiner Straße. Also, ja, und dann so privat, das ist bei der Merck, ja, da hätte ich eine Wohnung gehabt, aber da gibt es dann 80 Anfragen, 80 bis 100 bis 200 manchmal sogar. ja, da falle ich dann natürlich raus, ne? Und dann gibt es dann Vermieter, die nehmen keinen Hartz IV, keine Studenten, keine Selbstständigen, keine Azubis. Und das für Wohnungen, die sind wirklich teilweise Schrott. Es ist nur, dass ich gerne hier in Gallus wohne. Ich finde es sehr angenehm. Also man kann zur Not überall zu Fuß hingehen, sogar zur Hauptwache. Also ich finde es auch von der Atmosphäre her, finde ich es sehr gut. Ich würde gerne hier bleiben. Ja, ich meine, ich habe ja auch noch eine fast 90-jährige Mutter. Da muss ich mich auch noch drum kümmern. Und die wohnt in Dornbusch, Walter-Leiske-Straße. Also ich brauche zumindest eine gute Anbindung. Und dies ist hier ideal. Ist einfach ideal. Aber ich würde auch Bockenheim oder... Naja, auf jeden Fall mit U-Bahn. Und nicht mit Bussen und was weiß ich. Also auf gar keinen Fall Sindlingen, Zeilsheim, Sossenheim. Das ist einfach. Auch Bonnamees nicht. Wie ich gesagt, das Stopcenter zahlt bis 500, also da gibt es so eine Kulanzgrenze, 550, zahlt das Stopcenter die Miete. Ja, womit das was zu tun hat, was hat mir der eine Vermieter mal gesagt? Ja, der hätte es nicht gern, wenn jemand den ganzen Tag zu Hause sitzt. Da habe ich gesagt, ja, ich sitze doch nicht den ganzen Tag zu Hause. Ich habe eine Mutter, ich habe zwei Enkelkinder. Ich bin beschäftigt bis dort hinaus, wenn ich will.
Ja, und weiter hat sie dann nochmal über ihre Situation gesprochen. Sie hat dann im Nachhinein eine Klageerwiderung eingereicht beim Gericht und diese wurde dann aber abgelehnt.
Kann man sich also alles ersparen. Obwohl mir hat der Sozialrathaus hat mir geraten, ich sollte das aussitzen und einfach abwarten. Und dann, wenn diese Klageerwiderung abgelehnt wird, hat er mir auch geraten, noch einen Anwalt holen, auf eine Verhandlung drauf ankommen lassen. Aber dann hatte ich ehrlich, um ehrlich zu sein, habe ich keinen Bock mehr gehabt. Dann hat die Richterin hat ja auch gesagt, ja, das früher oder später hat das eh keinen Sinn.
Langsam kommen wir hier zum Ende unserer Sendung vom ABS-Magazin. Und wir haben uns hier mit Ingrid unterhalten, die zwangsgeräumt bedroht ist und die einen sogenannten einen Aufhebungsvertrag unterschrieben hat, im Versehen sozusagen. Und im Zuge dessen jetzt eigentlich seit dem 31.12.2015 diese Wohnung, also seit knapp 10 Monaten, die Wohnung verlassen muss. Und sie wird jetzt hier in unserem nächsten Beitrag nochmal genauer über diese Zwangsräumungssituation nochmal sprechen.
Was wirst du machen, wenn du keine Wohnung findest?
Habe ich ja gesagt, dann kriege ich schon ein Hotelzimmer.
Das kriegst du dann von der Stadt dann
bezahlt? Das bezahlt die Stadt. Obwohl das völlig absurd ist. Das kostet, glaube ich, 700 oder 800 Euro im Monat, ja.
Und vorhin hast du noch mal was gesagt, irgendwie von Zwangsräumung?
Die steht mir bevor.
Okay.
Die steht mir bevor. Es ist bloß die große Frage, wann? Es kann dann kommen irgendwie und dann hat man dann 4 Wochen Zeit, die Wohnung auszuräumen. Okay. Also ich bin ja jetzt einfach da geblieben.
Also das heißt, du wohnst eigentlich schon seit über 10 Monaten da drinne und es könnte jeden Augenblick passieren, dass sie sich zwangsräumen.
Ja. Aber wie gesagt, dann habe ich noch 4 Wochen Zeit, wenn der Bescheid kommt.
Und das heißt aber im Endeffekt, suchst du jetzt seit einem Jahr eine Wohnung?
Seit anderthalb Jahren. Und beim Wohnungsamt, das ist also... Da bin ich da mit dem ganzen Kladderadatscher hin. Ja gut, da kommen sie in Dringlichkeitsstufe 1. Und dann sehen wir mal weiter.
Ja, und schließlich hat sie dann nochmal gesagt, was sie empfehlen würde, wenn andere Personen, die in ihrer Lage sind, was sie anderen Personen empfehlen würde, was man da tun kann und was man da machen kann und warum sie sich auch an uns überhaupt gewendet hat.
Ja, ich will, dass vor allen Dingen publik wird, damit nicht jemand so blöd ist, so einen Vertrag zu unterschreiben. Sondern, dass wenn jemand das bekommt, so einen Mieteraufhebungsvertrag, gibt es bestimmt viele, dass die sich vorher schlau machen. Zum Bieterschutz gehen oder beim Wohnungsamt gibt es auch so eine Stelle. Einfach, das ist es. Ja, ich war beim Anwalt und der hat gesagt, ich kann gar nichts machen. Ja, ich fühle mich nicht direkt verdrängt, sondern früher oder später würde ich sowieso da aus dieser Wohnung ziehen. Aber ich brauche irgendwas Gleichwertiges. Und nicht irgendeinen Schrott. So ein Zimmer, dafür kann ich, habe ich hier in der Speyerer Straße gesehen, da kann man gleich in den Knast gehen. Der ist noch bequemer.
Ja, das war ein Interview mit Ingrid, die in der Kölner Straße im Gallus wohnt und über ihre Wohnsituation berichtet hat, erzählt hat. Ich habe mich vorgestern mit ihr getroffen und dieses Interview geführt. Ich bedanke mich nochmal bei dir, Ingrid, für dieses Interview. Und hier geht es auch gleich weiter dann mit Hörnerv und ihr Hörer dürft euch nicht irritieren lassen, dass gleich schon wieder der Nils, der auch hier in dem ABS-Magazin gerade noch vor dem Mikrofon gesessen hat, gleich wieder zu hören ist hier bei Virusmusik und Hörnerv. Und natürlich ist diese Sendung auch nachzuhören. Ich hoffe, ich schaffe es noch heute bis heute Abend, die Sendung auf unsere Seite hochzuladen. Unsere Seite nennt sich absmagazin.de und steht natürlich für Arbeit, Bildung und Asoziales, Soziales. Radio X zu hören auf 91.8 und das ABS-Magazin jeden Mittwoch um 16 Uhr hier auf Radio X. Und die nächsten Gäste sind schon hier im Studio und der Nils steht schon in den Startlöchern und macht sich bereit für Hörnerv. Und Dankeschön, Sophia, dass du hier warst. Bitte, bitte, bitte.
Verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen, wir tun es auch nicht, aber mir, bitte mal.